Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Mit Ingrid Wenzel.
Hallo und herzlich willkommen. Wie bringt man jungen Menschen Demokratie nahe? Einfach mal an eine Berufsschule fahren und fragen, was sie so beschäftigt? Und dann daraus ein Kunstprojekt kreieren. Das machen die Radikalen Töchter, ein Anti-Extremismus-Projekt, denen nun die Fördergelder gestrichen wurden. Die Gründerin ist hier gleich im Gespräch. Schön, dass Sie dabei sind. Demokratie kann man üben, einen Mutmuskel sich antrainieren. Das ist das Konzept des Demokratieprojekts Radikale Töchter. Sie verbinden Bildung mit Aktionskunst und veranstalten Anti-Extremismus-Projekte auf dem Land. Seit 2019 gibt es sie schon, werden auch seit vielen Jahren gefördert durch die Bundeszentrale für politische Bildung. Aber den radikalen Töchtern wurden dieses Jahr die Fördergelder gestrichen. Das heißt konkret, dass das Innenministerium hat die Gelder gestrichen. Ceci Leonhardt ist die Gründerin des Projekts, ist jetzt bei mir. Hallo.
Hallo.
Und wir wollen über diese Streichung der Fördergelder sprechen und auch über das Besondere, was die radikalen Töchter ausmacht. Erstmal nochmal zur Kürzung. In den Nachrichten war ja ganz viel die Rede von dem Programm Demokratie leben, zu dem sie nicht gehören. Da wurden viele Projekte nicht weiter gefördert. Nur, dass wir das einmal ganz klar trennen. Sie arbeiten zusammen mit der Bundeszentrale für politische Bildung und sie hatten mit 300.000 Euro Fördergeld geplant. Jetzt bekommen Sie nichts. Was bedeutet das konkret für Ihre Arbeit?
Ja, also konkret bedeutet das, dass wir bereits ein Jahr lang auf diesem Projekt gearbeitet haben. Das heißt, wir haben Workshops gegeben, wir haben Gehälter an unsere MitarbeiterInnen bezahlt, wir hatten Netzwerktreffen mit der Bundeszentrale für politische Bildung und mitten in dem Projekt wurde es gestrichen. Das heißt konkret, dass wir bereits 120.000 Euro ausgegeben haben. Und das bedeutet für so eine kleine Organisation wie unsere dann ganz konkret, dass wir eigentlich vor dem Aus stehen. Wenn wir nicht, und das ist Gott sei Dank jetzt passiert, von so viel Solidarität überwältigt wurden und ganz, ganz viele Menschen gespendet haben, damit wir weiter unsere Demokratiearbeit machen können.
Wie kam es zu dieser Kürzung? Was für eine Begründung wurde Ihnen genannt?
Also das Schlimme an dieser Sache ist, dass es bis heute keine Begründung gibt. Es ist eine rein willkürliche Entscheidung, so vermuten wir es, vom Bundesinnenministerium. Die Vermutung liegt nahe, dass es auch damit was zu tun hat, dass ich privat im Oktober 2025 eine Petition gestartet habe, nachdem Friedrich Merz diese unsägliche, auch rassistische Stadtbildaussage getätigt hat. Die Petition war super erfolgreich. 250.000 Menschen haben unterschrieben. Danach sind super viele Leute auf die Straße gegangen, haben demonstriert. Und kurz darauf wurde uns von der Bundeszentrale für politische Bildung mitgeteilt, dass unser Projekt dem Bundesinnenministerium wieder vorliegt. Obwohl das Projekt schon unter der Ampelregierung Anfang 25 abgesegnet wurde vom Bundesinnenministerium unter Nancy Faeser. So, dann lag es da wieder. Dann haben wir erschreckend mitgeteilt bekommen im Februar diesen Jahres, Stopp. Ohne Begründung. Und selbst die Bundeszentrale für politische Bildung, das kann man in der Akteneinsicht rauslesen, hat sich wirklich für uns ins Zeug gelegt und hat dem Bundesinnenministerium nahegelegt, dass es keine Begründung gibt, dieses Projekt einfach abzusägen. Und hier ist, glaube ich, auch das schlimme Thema für die Demokratie im weiteren Sinne, wenn ein Ministerium, wenn eine Regierung willkürlich Entscheidungen trifft und die BürgerInnen das nicht mehr nachvollziehen können, dann findet ein Vertrauensverlust in die Demokratie statt, was wirklich, wirklich gefährlich ist.
Also Sie haben eine Petition gestartet, die auch mit den radikalen Töchtern, ihrem Projekt, in dem Sinn nichts zu tun hatte. Und auch in einer Demokratie dürfen Menschen, die gefördert werden, trotzdem Kritik üben. Und an dieser Stelle der Hinweis, dass das natürlich eine Vermutung ist, dass wir das hier nicht prüfen können. Das Innenministerium hat sich gegenüber dem SWR, dem Report Mainz, die auch dazu recherchiert hatten, zu den Gründen nicht geäußert, äußern sich zu einzelnen Förderungen auch nicht. Das nur als Hinweis. Aber Sie gehen jetzt gerichtlich dagegen vor.
Genau, wir gehen jetzt juristisch dagegen vor mit unseren Juristinnen von Gegenrechtsschutz. und möchten aufzeigen, dass das so nicht möglich sein darf. Also hier muss auf jeden Fall ein Präzedenzfall geschaffen werden, weil wenn das Schule macht, sage ich mal, dass der Staat einfach in Anführungsstrichen unliebsame Projekte eingreifen kann, obwohl eine Fachjury der Bundeszentrale für politische Bildung entschieden hat, dass wir die Förderung bekommen, dann ist das wichtig, dass dagegen juristisch vorgegangen wird, damit das nicht Schule macht.
Und es ist etwas anderes als, ich hatte ja gerade vorhin das Projekt Demokratie leben angesprochen, wo es um ganz viele Projekte geht und sie wollen einfach eine Neuausrichtung starten und alle Projekte, die jetzt nicht weiter gefördert werden, dort dürfen sich auch wieder bewerben. Bei Ihnen ist aber wirklich was anderes.
Ja, der grundlegende Unterschied ist eben, dass wir gearbeitet haben und für diese Arbeit jetzt kein Geld bekommen und dass wir nicht wissen, warum dieses Förderprojekt gestoppt wurde, also auf welcher Grundlage. Und auch das wollen wir durch diesen juristischen Vorgang natürlich rausfinden und hoffen, dass sich das Bundesinnenministerium dann dazu positionieren muss. Weil was wir auf jeden Fall wissen, dass es nicht das Gleiche ist wie mit den Buchläden von Weimar. Also verfassungsschutzrelevante Informationen liegen scheinbar nicht vor. Also es muss einen anderen Grund geben. Und diese Entscheidungen dürfen natürlich getroffen werden, aber dann müssen die begründet sein. Und wenn die willkürlich getroffen werden, dann ist das höchst antidemokratisch und das erinnert dann einfach an ein Vorgehen von Autokratien und nicht an ein Vorgehen einer Demokratie, die natürlich nach 45 ganz klar diese Sicherungsmechanismen eingebaut hat, dass nicht einfach willkürlich Entscheidungen getroffen werden dürfen, sondern dass das durch Gremien geht, dass es dafür Fachjurys gibt. Und daran sollten wir uns unbedingt halten, egal in welche politische Richtung es gerade geht.
Also das bleibt abzuwarten. Und Sie haben ja gerade schon gesagt, Sie sitzen gerade auf über 100.000 Euro Schulden, also schon ausgegebenen Geldern. Ich würde gerne über das Projekt an sich sprechen, was Sie da eigentlich machen. Mhm. Vielleicht auch erstmal, also falls Sie nicht damit weitermachen sollten, was für eine Leerstelle würde da entstehen?
Wir können zum Glück weitermachen, wegen der Solidarität von vielen BürgerInnen. Und gleichzeitig bleibt dieses Thema, wie wird Demokratie gefördert, gerade ein ganz, ganz wichtiges. Und wir brauchen weiterhin Unterstützung von Menschen, die diese Projekte auch wie unseres langfristig fördern. Wir haben uns vor allem der Ohnmacht verschrieben, denen es vor allem junge Menschen so geht, die das Gefühl haben, sie werden von der Politik vergessen, sie fühlen sich wütend, sie haben große Angst, wenn sie in die Zukunft blicken. Und genau da setzen wir an mit unserem Projekt. Das heißt, wir inspirieren junge Menschen, aus ihrer Wut etwas zu machen, in den Mut zu kommen, etwas zu gestalten, zu benennen, was sie stört, was sie verändern wollen und dann Schritte zu gehen und kreative Schritte.
Okay, also Mutmuskel hatte ich ja gerade schon angesprochen. Also einen Mutmuskel-Workshop geben Sie. Was heißt das? Fahren Sie zu einer Schule, zu einem Jugendtreff? Wie sieht das konkret aus?
Ja, uns ist total wichtig, dass wir rausgehen wollten aus unseren großstädtischen Bubbles und rein in die Berufsschulen, im ländlichen Raum, zur Freiwilligen Feuerwehr. Und das sieht dann häufig so aus, dass wir vor einer Gruppe junger Männer stehen, ganz häufig, die nicht freiwillig da sind oft.
Also nicht nur für Töchter?
Unbedingt. Töchter bedeutet für uns nicht irgendwas mit Geschlecht, sondern es geht um die Zukunft. Und wir stehen viel vor jungen Männern auch. Und die sind dann oft nicht freiwillig da, sondern weil es der Lehrplan so wollte. Auch sehr wichtig, gerade in Demokratiearbeit, weil diejenigen zu erreichen, die sowieso schon sich in einer Partei anmelden oder irgendwie ja in Jugendgruppen organisiert sind, die sind schon erreicht. Wir wollen die, die Politik fern sind, erreichen. Und das erreicht man vor allem über die Schulen, über die Betriebe. Und da sind wir dann. Und ja, häufig stößt man auch erstmal auf Ablehnung. Ganz viele Vorurteile, dass wir vielleicht so die links-grün versifften Großstädterinnen sind. Und gleichzeitig haben wir aber auch Vorurteile. Und ich glaube, da sind wir bei einem ganz, ganz wichtigen Thema zu merken, dass wir wieder mehr aufeinander zugehen müssen und Gemeinsamkeiten finden müssen und uns als Menschen begegnen müssen. Und das machen wir mit unserem Programm. Und wir bringen dann ganz viele Aktionskunstbeispiele aus der ganzen Welt mit. Und ja, in diesem konkreten Beispiel mit den jungen Männern, da war es dann beispielsweise so, dass sie erstmal dachten, was ist denn das für ein Scheiß, so eine Kunst, warum spenden dafür so viele Leute? Und da kann man aber dann einhaken und sagen, okay, wozu würdest du denn Kunst machen? Was findest du denn wichtig? Und da kamen die dann beispielsweise mit der Idee, ja, die Armut von Kindern in Deutschland. Und da haben wir gesagt, großartig, dann lasst uns dazu eine Aktion machen. Und dazu haben wir dann ein Stadtfest konzipiert und sie haben ihre LieblingsmusikerInnen fiktiv erstmal eingeladen und hatten so eine Spendenrallye organisiert. Und über dieses gemeinsam ins Machen kommen zu einem Thema, das ihnen wichtig war, konnten wir dann auch über andere Sachen sprechen. Also über Gewalt in der Familie, über die eigene Armut, die sie erleben, auch über ihre Ohnmacht und Zukunftsangst. Und das sind sozusagen die wichtigen Momente, wo wir dann mehr Gemeinsamkeiten finden. Und wir würden liebend gerne zum Beispiel mit diesen jungen Menschen weiterarbeiten. Dafür brauchen wir aber auch Unterstützung von einer Regierung, der diese Demokratiearbeit wichtig bleibt.
Also das ist ein Beispiel, was Sie da genannt haben, weswegen Bildung und Aktionskunst oder auch Performancekunst gut zusammengehen.
Ich glaube, was das Wichtige an unserer Arbeit ist, ist, dass wir nicht mit einem Thema kommen und sagen, Jugendliche, dafür müsst ihr euch einsetzen, sondern dass wir Möglichkeiten, auch kreative Möglichkeiten aufzeigen und dann fragen, aber was sind deine Themen? Deine Themen sind wichtig. Du bist wichtig in der Demokratie. Ich glaube, was wir nicht vergessen dürfen, ist, dass Demokratie nur dann funktioniert, wenn wir Menschen haben, die Lust haben, sich daran zu beteiligen. Wenn sich viele Menschen ohnmächtig fühlen und das Gefühl haben, meine Beteiligung bringt nichts, das, was mir wichtig ist, das interessiert die da oben in Anführungsstrichen nicht, dann ist Extremismus Tür und Tor offengestellt.
Dann danke ich Ihnen, Ceci Leonard, dass Sie hier waren und Ihre Arbeit vorgestellt haben. Gründerin des Projekts Radikale Töchter, dem das Innenministerium die Weiterförderung gestoppt hat. Sie sind ja auch selber Performance-Künstlerin und sind aktuell mit Ihrem Buch Machen macht Mut gegen die Gleichgültigkeit auf Lesereise. Nächster Termin in Bremen, 17.04. ist das richtig?
Richtig.
Im Ostertor Buchladen. Danke, dass Sie hier waren im Kompressor.
Ja, vielen Dank.
Kanye West oder Ye, wie sich der Rapper mittlerweile nennt, sollte bei einem Festival in London auftreten. Dagegen hat es viel Protest gegeben. West hatte sich immer mal wieder antisemitisch geäußert, hat auch Mode mit Nazi-Symbolen bedruckt. Gestern hat ihm Großbritannien dann die Einreise verweigert und auch das ganze Festival fällt nun aus. Gabi Biesinger mit den Einzelheiten.
Der britische Premierminister Keir Starmer schrieb beim Nachrichtendienst X, Kanye West hätte niemals zum Wireless Festival eingeladen werden dürfen. Die Regierung werde nie aufhören, gegen Antisemitismus zu kämpfen. Gesundheitsminister West Reading hatte zuvor gegenüber der BBC erklärt,
Look at his behavior.
Sein Verhalten ist inakzeptabel. Es geht nicht um ein, zwei unpassende Äußerungen, sondern darum, dass er einen Song Heil Hitler veröffentlicht hat und Nazi-Parolen auf T-Shirts gedruckt. Ich nehme ihm seine eigennützige Reue nicht ab und finde es von den Veranstaltern frech zu fordern, man solle ihm vergeben. Ich könnte ihm auch gar nicht vergeben, das kann nur die jüdische Gemeinschaft tun. Das Innenministerium untersagt dem US-Musiker Ye, früher bekannt als Kanye West, die Einreise mit der Begründung, seine Anwesenheit sei dem öffentlichen Wohl nicht zuträglich. Die Kontroverse dreht sich unter anderem um diesen Song. Nazi-Parolen und rassistische Beleidigungen. Das Machwerk Heil Hitler brachte Skandal-Rapper Ye nebst einer Kollektion von Hakenkreuz-Klamotten vor rund einem Jahr auf den Markt. Der Online-Shop wurde kurze Zeit später gesperrt, der Song bei vielen Sendern und Streaming-Plattformen nicht gespielt. Doch in rechten Talkshows leugnete der Musiker außerdem den Holocaust und lobte Hitler.
I see good things about Hitler also.
Anfang dieses Jahres hatte Ye im Wall Street Journal dann um Entschuldigung gebeten. Er erklärte, all das habe sich in einer manischen Phase seiner bipolaren psychischen Erkrankung abgespielt. Ye ist derzeit auf Welttournee, trat gerade in ausverkauften Stadien in Los Angeles auf. Im Juli sollte er beim Wireless Festival in London als Top-Act rappen. Und obwohl einige Sponsoren, darunter auch ein Getränkegigant, ausgestiegen waren,
The main sponsor, Pepsi, pulled their support.
Hielten die Veranstalter bis zuletzt an Ye fest. Marin Benn, Geschäftsführer des Musikveranstalters Festival Republic, hätte sich gewünscht, man hätte Ye eine zweite Chance gegeben.
I think Ye should be given a second chance.
Die Erklärung mit der bipolaren Erkrankung fand Benn überzeugend.
Actually, I would suggest that it can be explained by his mental health.
Das Wireless Festival ist nach dem Einreiseverbot für Ye nun komplett abgesagt worden. Zwischenzeitlich hatte der 48-jährige Rapper noch persönlich versucht, mit einer Erklärung auf die jüdische Community zuzugehen. Mein einziges Ziel ist es, nach London zu kommen und ein Zeichen des Wandels zu setzen, indem ich durch meine Musik Einheit, Frieden und Liebe vermittle. Ich wäre dankbar für die Möglichkeit, mich persönlich mit Mitgliedern der jüdischen Gemeinschaft im Vereinigten Königreich zu treffen, um zuzuhören.
In person to listen.
Michael Vegier, Chef vom Zentralverband der Juden in Großbritannien, unterstützt das Einreiseverbot der Regierung. Er wäre aber trotzdem bereit, sich an einem ernst gemeinten Versöhnungsprozess zu beteiligen.
So we are terribly sympathetic to anyone who has mental health disorders.
Wir haben großes Mitgefühl mit jedem, der Probleme mit seiner psychischen Gesundheit hat. Und wir wünschen Mr. West vollständige Genesung. Und wenn dieser ausführliche Genesungsprozess durch Taten gegenüber der jüdischen Gemeinschaft untermauert wird, können wir uns gerne mit der Frage der Aussöhnung beschäftigen. Aber hier ging es nur um einen verzweifelten Versuch, dieses Konzert zu retten. Diskutiert wird natürlich auch, ob Yees Erklärung mit der bipolaren Störung überhaupt akzeptabel ist. Dass Betroffene in einer manischen Phase die Selbstkontrolle verlieren können und Dinge tun oder sagen, die sie anschließend bereuen, ist medizinisch gedeckt. Aber es geht ja nicht um dahingeworfene Äußerungen, sondern um das Verfassen und Produzieren extremistischer Musik inklusive des Vertriebs des dazugehörigen Merchandise. Eventuell hätte ja auch jemand im Umfeld des Rappers den gewerbsmäßigen rassistischen Wahnsinn stoppen können.
Gabi Biesinger war das über Kanye West und das abgesagte Wireless Festival in London.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Mit Viktoria Eglau.
Picassos Gemälde Guernica ist seit 1992 Publikumsmagnet im Reina Sofia Museum in Madrid. Die Forderung aus dem Baskenland, das Werk vorübergehend an das Guggenheim Museum in Bilbao auszuleihen, hat nun in Spanien eine landesweite Kontroverse ausgelöst. Wie die Zeitung El País schreibt, machte Kulturminister Urtasun klar, dass Picassos Guernica nicht nach Bilbao reisen soll. Die Gutachten seien eindeutig und rieten von einem Transport ab, sagte er. Das Reina Sofia Museum hat Guernica unter Verweis auf die Risiken noch nie ausgeliehen. Der baskische Regierungschef Pradales hatte Spaniens Ministerpräsident Sanchez persönlich um die Leihgabe gebeten. Die Regierung des Baskenlandes will Guernica ab Oktober bis Juni 2027 im Guggenheim Museum Bilbao präsentieren. Denn im kommenden Jahr jährt sich die Bombardierung des baskischen Ortes Guernica durch Luftstreitkräfte der deutschen Nationalsozialisten und italienischen Faschisten zum 90. Mal. Das Ereignis hatte Picasso zu dem Antikriegsgemälde inspiriert. Die Universal Music Group ist der größte Musikkonzern der Welt. Jetzt will der Großinvestor Bill Ackman ihn für rund 55 Milliarden Euro übernehmen. Wir hatten gestern darüber berichtet. Bei Universal Music sind etwa Taylor Swift, Lady Gaga oder Billie Eilish unter Vertrag. Hier im Deutschlandfunk Kultur sagte heute der Experte für Musikwirtschaft Peter Schmuck, das Angebot zur Übernahme von Universal Music sei ernst zu nehmen. Er warnte vor einem Verlust von Vielfalt in der Musikbranche.
Es ist einmal ganz grundsätzlich schlecht, wenn große Unternehmen andere große Unternehmen übernehmen. Wir haben ohnehin am Musikmarkt ein Monopol, sowohl was den Verlagsbereich als auch den Recorded Music Bereich anlangt. Jetzt ändert sich hier allerdings nichts. Es ändert sich nur die Eigentümerstruktur von der Universal. Und es ist dann letztendlich vollkommen egal, ob jetzt Universal in Amsterdam an der Börse oder in New York an der Börse notiert. Aber ganz grundsätzlich sind Zusammenschlüsse immer sehr argwöhnisch zu beobachten.
Sagt Peter Schmuck von der Universität für Musik und Darstellende Kunst in Wien. Im vergangenen Herbst erhielt Dorothee Elmiger den Deutschen Buchpreis. Künftig wird sie an der Universität Bonn Poetik unterrichten. Die Hochschule und die Kunststiftung NRW kündigten an, die Schweizerin werde ihre Antrittsvorlesung am 11. Mai halten. Elmiger war für ihren aktuellen Roman Die Holländerinnen ausgezeichnet worden. Die 1985 geborene Autorin lebt in New York, wo sie schreibt und übersetzt. Auch ihre Romane Einladung an die Waghalsigen, Schlafgänger und Aus der Zuckerfabrik wurden mehrfach ausgezeichnet und in viele Sprachen übersetzt. In Bonn übernimmt Elmiger die Thomas-Kling-Poetik-Dozentur. Diese erinnert an den Lyriker Thomas Kling und dessen Sprachforschungskunst.
Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Die Angriffe auf die Ukraine dauern an. Fast täglich hören wir von Angriffen in den Nachrichten. Und Leben im Krieg bedeutet für die Menschen in der Ukraine Luftangriffe, Angst und Tod. Aber auch im Krieg schaffen die Menschen Platz für Kunst, sogar neue Kunstzentren. Unsere Autorin Jelisaweta Landenberger hat in Lviv ein Kunstzentrum besucht, die Jam Factory, in der eine Kunstausstellung das Verhältnis zwischen Individuum und Gesellschaft verhandelt und den künstlerischen Blick auf Brüche und Leerstellen wirft.
In der westukrainischen Stadt Lviv eröffnete im November 2023, also mitten im Krieg, das neue Kunstzentrum Jam Factory. Das nördlich des Stadtzentrums gelegene Industriegebäude aus dem 19. Jahrhundert erinnert mit seinen weißen, zinngeschmückten Türmen an ein Schloss. Nach dem Zweiten Weltkrieg entstand hier erst eine Abfüllanlage für Weine, dann für Obst. Daher also der Name Jam Factory, Marmeladenfabrik. Aktuell ist in der Jam Factory die vom Künstler Nikita Kadan kuratierte Ausstellung Divlatschis Urozrive zu sehen, auf Deutsch in die Brüche oder Lücken blickend. Es handelt sich um den vierten Teil einer Ausstellungsserie, die man zuvor in Kiew, Dnipro und auch in Japan sehen konnte. Die Programmdirektorin der Jam Factory, Ilona Demchenko, berichtet.
Diese Ausstellungsreihe ist eine der besten Reflexionen und Sammlungen offener Fragen darüber, was gerade mit uns geschieht. Denn zwar sprechen alle vom Krieg, doch selten wird er so klar und eindringlich dargestellt wie hier.
Das Erste, was man bemerkt, wenn man den Ausstellungsraum betritt, ist eine in sanften Blautönen gestaltete Gebirgskette, die sich am Horizont eröffnet. Als Betrachter verortet man sich auf dem langen hölzernen Segelschiff, das im Vordergrund des Ölgemäldes zu sehen ist. Man nimmt dessen Perspektive ein. Zeitlos und idyllisch mutet die großflächige, horizontale Malerei des Künstlers Oleg Holossy aus dem Jahr 1992 an. Die Sowjetunion ist zerfallen, melancholisch und doch auch zuversichtlich blickt man nach vorne, in die offene Zukunft. Doch nur ein Jahr später, 1993, kam Holossy im Alter von gerade einmal 27 Jahren bei einem Unfall unter Drogeneinfluss ums Leben. An derselben Wand ist die Arbeit einer Künstlerin gehängt, die ebenfalls viel zu früh gestorben ist. Sie fiel im Krieg. Auf bräunlichem Papier hat Margareta Polovinko mit ihrem eigenen Blut eine auf Knien kriechende Figur gemalt, ohne Kopf und umgeben von undefinierten Formen, von blutroten Darstellungen der Gewalt, deren Anblick unweigerlich bestürzt und traurig stimmt. Polovinko selbst ließ sich zur Sanitäterin ausbilden, evakuierte zunächst verwundete Soldaten von der Front, bis sie beschloss, selbst Soldatin zu werden. Sie wurde vor etwa einem Jahr im Alter von 31 Jahren getötet. Einen anderen Ausstellungsraum im Untergeschoss dominieren mehrere Dutzend abgesägte Teile von Baumstämmen, die auf dem Boden verteilt sind. Erst auf den zweiten Blick erkennt man, dass die verschieden dicken und langen Holzteile nicht von einer Rinde, sondern von Camouflagestoff in Pixelmuster umhüllt sind. Ressourcen heißt diese Arbeit von Jana Kadyrova, von derjenigen Künstlerin, die den diesjährigen ukrainischen Pavillon auf der Venediger Kunstbiennale bespielen wird. Die Künstlerin spielt hier gesellschaftskritisch auf die Vorstellung von Soldaten als verbrauchbare Ressource an. Die Programmdirektorin Demchenko sagt, sie hätte erst Skrupel gehabt, Kadyrovas Arbeit überhaupt auszustellen. Sie fürchtete negative Reaktionen der Besucher, vor allem der Militärangehörigen.
Mein Partner ist beim Militär und hat sich totgelacht, als er Jana Kadyrovas Arbeit gesehen hat. Er fand Janas Arbeit urkomisch und sehr treffend. Und seine Militärkollegen fanden sie ebenfalls sehr, sehr lustig. Ich persönlich finde sie überhaupt nicht lustig.
Die Arbeiten bilden die schmerzhafte Diskussion einer Gesellschaft im Krieg ab. Es ist mutig von Nikita Kadan, so viele unterschiedliche künstlerische Positionen nebeneinander zu zeigen. Seine Ausstellung erforscht bestehende Brüche, verursacht aber auch neue.
Die Ausstellung heißt »In die Brüche schauen« und das hier ist eine dieser Brüche. Die Brüche zwischen den verschiedenen Menschen dieser Generation, zwischen unterschiedlichen Entscheidungen und der Frage, wie sie miteinander in Einklang gebracht werden. Es gibt viele widersprüchliche Positionen, aber ich glaube, genau das ist die Stärke dieser Ausstellung, denn sie schafft gewissermaßen Raum, um sie zu zeigen, ohne sofort eine Lösung anzubieten.
Es entstehen Brüche zwischen denen, die nun in der Armee dienen, und denjenigen, die das nicht tun oder das Land gar verlassen haben, wie etwa Vova Varetnyov. Der Künstler und gefragte Designer, der vor allem für seine T-Shirts bekannt ist, auf denen er bekannte Markenlogos raffiniert verfremdet, lebt inzwischen in Berlin. Der Soldat Andriy Boyko ließ nach der Eröffnung der Ausstellung seine Fotografien von der Wand nehmen, denn er wollte nicht, dass sie zusammen mit den Arbeiten eines Künstlers zu sehen sind, der die Ukraine verlassen hat. Statt der Fotografien ist jetzt eine weiße Wand mit Nägeln geblieben.
Jelisaweta Landenberger über das Kunstzentrum Jam Factory in Lviv. Die Ausstellung läuft bis zum 17. Mai und ist auch bei Stromausfall weiter zu besichtigen. Filmfestivals mit nur Filmen von weißen Männern, die von einer Jury von nur weißen Männern ausgewählt werden, das wird inzwischen nicht mehr als selbstverständlich hingenommen. Seit den 2010er Jahren ist das Thema Diversität in gesellschaftlichen Debatten und auch im Film in den Fokus gerückt. Zum Beispiel bei Filmförderungen in Deutschland gibt es mittlerweile Punktesysteme, um mehr Diversität vor und hinter der Kamera zu erreichen. Aber es gibt auch gegenläufige Tendenzen in verschiedenen Ländern, wo Diversitätsansprüche inzwischen auf Ablehnung und Gegenwehr treffen. Christian Berndt über Diversität im internationalen Film und ihre Zukunftsaussichten.
Wir blicken auf Diversität im Film in dieser Sendung und weiten den Blick jetzt auf die internationale Filmwelt. Wo stehen andere Länder in Sachen Diversität? Großbritannien, die USA, Frankreich und Italien. Die BBC galt lange als Vorreiterin in Sachen Diversität, hat aber zuletzt Kritik erlebt, etwa wegen Quotenmodellen oder dem Vorwurf der Überregulierung. Und in den USA fahren Konzerne wie Disney ihre Diversitätsprogramme teilweise zurück. Christian Berndt mit dem internationalen Diversitätscheck.
Ich dachte schon, Sie hätten Angst bekommen. Sie hatten recht. Ich habe Angst.
Und trotzdem kommen sich Marianne und Eloise näher. Der Spielfilm Porträt einer jungen Frau in Flammen von 2019 erzählt von einer lesbischen Liebe im 18. Jahrhundert und steht für eine neue Entwicklung im französischen Kino.
Es sind zwei Hauptfiguren, zwei Frauen. Das ist schon zum Beispiel besonders, dass man erstmal einen Film sieht, wo die Regie eine Frau hat, die Hauptfiguren nur Frauen sind und dann erzählt man noch eine Geschichte zwischen Frauen. Also die Männer haben wirklich gar nichts zu sagen in dem Film.
Inzwischen sieht man, so die französische Journalistin Cécile Calas, mehr Regisseurinnen und mehr weibliche komplexe Hauptrollen im französischen Film. Das sei auch eine Folge gesellschaftlicher Debatten, die aber nicht nur Gender-Themen betreffen.
Seit 2010, 2015 haben wir eben eine neue Welle des Feminismus. Da wurden andere Schwerpunkte gesetzt als in den 70er Jahren zum Beispiel, wo es mehr um Verhütung ging oder Abtreibung. Die haben ein bisschen mehr den Fokus gehabt auf weiße Frauen, die nicht Zugang zum Arbeitsmarkt haben.
Der neue Feminismus engagiert sich umfassender, meint Kala, für Menschen mit Migranten und queerem Hintergrund, Menschen mit Behinderung und aus sozialen prekären Verhältnissen. Seitdem ist auch das Kino diverser geworden und die MeToo-Bewegung, meint Kala, hat die Debatten über patriarchale Strukturen in der französischen Filmindustrie weiter befeuert. Aber eine Studie von 2024, die Rollen und Themen im französischen Kino untersucht hat, zeigt,
dass die Frauen zum Beispiel, die immerhin die Hälfte der Bevölkerung repräsentieren, nur 39% der Figuren darstellen. Dass Frauen, die eben nicht weiß sind, ganz selten eine Hauptfigurenrolle bekommen, also 6%. Dass wenn sie Personen haben, die als Muslime wahrgenommen werden, zum Beispiel, dann werden sie meist eher negativ konnotiert, dann haben sie Rollen, die mit Gewalt zu tun haben.
Bei Filmen mit größeren Budgets ist der Anteil der Rollen für Frauen oder People of Color noch geringer. Und auch Geschlechterstereotype sind weiterhin verbreitet.
Wenn man Frauen zeigt in den Filmen, dann sind sie öfter in ihrer Privatsphäre zu sehen, als zum Beispiel in dem Beruf. Und sie sprechen mehr von Liebe als von Politik.
Zwar hat sich inzwischen einiges getan, meint Kala, aber diese Fortschritte könnten, falls nächstes Jahr die Rechtsextremen die Präsidentschaftswahlen in Frankreich gewinnen, wieder zurückgedreht werden. In Hollywood sind seit der zweiten Regierung Trump bereits Auswirkungen spürbar. Das Bemühen um Diversität, schreibt die Los Angeles Times, lässt bei den Studios nach. Laut neuem Hollywood Diversity Report ist der Anteil weiblicher Hauptfiguren in Kinofilmen 2025 um 10% gefallen, der Anteil von People of Color Rollen ebenfalls. Auch der Anteil von Regisseurinnen fiel um 5%, allerdings stieg der Anteil von People of Color im Regiefach leicht. Auch in Italien erwartete man, als 2022 mit Giorgia Meloni die Vorsitzende der postfaschistischen Partei Fratelli d'Italia Regierungschefin wurde, dass sich die Verhältnisse ändern.
I don't see any decline. Also the fact simply that you have a prime minister that's a female is something very new for Italy.
Einen Rückgang bei der Repräsentation von Frauen im italienischen Film und Fernsehen sieht die italienische Filmjournalistin Ilaria Ravarino allerdings seit dem Regierungsantritt von Meloni nicht. Für Italien war es sogar revolutionär, dass mit Meloni erstmals eine Frau die Regierung übernahm. Seit Beginn der MeToo-Debatte 2018 hat sich einiges getan, was die Repräsentanz von Frauen im Film betrifft, meint Ravarino. Allerdings sei man von einem sehr niedrigen Niveau gestartet. Auf dem Feld der Diversität ist Italien noch im Mittelalter, meint Ravarino. Auch hier würden Filme mit größeren Budgets fast ausschließlich von Männern gedreht. Trotzdem, es hat sich einiges getan, meint sie. Es gibt inzwischen eine Reihe sehr erfolgreicher Regisseurinnen. Dazu hätten auch die Streamer beigetragen.
The first TV show entirely directed
Luna Nera, die erste italienische Fernsehserie, bei der nur Frauen Regie führen, wurde von Netflix produziert. Und auch auf einem anderen Feld, das ein noch viel größeres Problem als die fehlende Genderparität darstellt, so Ravarino, sind die Streamer Vorreiter in Italien in der ethnischen Repräsentation. Zum Beispiel zeigt Netflix in Scam Italia, der italienischen Adaption der norwegischen Web-Jugendserie Scam, die erste jugendliche muslimische Hauptfigur in einer italienischen Serie. Und auf Sky Atlantic, so Ravarino, fokussiert sich die Serie 000 als erste und bisher einzige italienische Serie auf das Thema afro-italienische Identität. Was ethnische Diversität im Film betrifft, seien von der Regierung Meloni zwar keine Impulse zu erwarten, aber Ravarino glaubt nicht, dass die Regierung den Fortschritt in Richtung Diversität aufhalten kann.
Christian Berndt über Diversität im Film im internationalen Vergleich.